1962, Sturmflut in Hamburg.
Kommen mit Verpflegung! Hier spricht das Ort an! Bitte trinken Sie kein Wasser! Krankheitsgefahr! Bitte bleiben Sie ruhig!
Das war eben eine Durchsage mit dem Lautsprecherwagen eines der technischen Hilfsdienste, unmittelbar an einer Stelle, wo die Überschwemmungen eingesetzt haben. Mit Schlauchbooten und einigen Sportbooten werden jetzt hier Milch, Verpflegung, Brote und so weiter in die nächstliegenden Häuser geschafft. Einige der Soldaten haben Schwimmwesten an. Etwas 100 Meter weiter sieht man eine größere Zahl von Autos, teilweise über Kopf, fast vollständig im Wasser untergegangen. Im Hintergrund ein Hubschrauber, der ebenfalls einzelne Inseln, die nicht mehr zugänglich sind, besucht.
1963, die Rettungsaktion von Lengede.
Um 16.50 Uhr genau hat sich ein erster Teilerfolg eingestellt. Das letzte Bohrgestänge hat die Schicht durchbrochen, die Luftblase von der Erde trennt. Die Wasserspülung der Bohrmaschine hat ausgesetzt. Das ist ein sicherer Beweis dafür, dass Luft vorhanden ist auf der 100-Meter-Sohle. Ein sicherer Beweis dafür, dass die Pressluftleitung offensichtlich nicht defekt gewesen ist. Sie muss von irgendjemand dort betätigt worden sein. Ob sich dort noch Menschen befinden, wird sich in wenigen Augenblicken herausstellen. Im Augenblick wird die Lebensmittelbombe bestückt. Man stellt heißen Kaffee hinein, man stellt Brote hinein und man wird sie in wenigen Augenblicken durch das Bohrloch hinablassen. Und dann werden wir sehen, ob noch Hoffnung vorhanden ist, ob sich die Theorie bestätigt, ob die vier Bergleute gerettet werden können.
Ruhig mal, das haben wir doch. Ruhig hier. Ruhig doch. Ein Meter.
Es ist jetzt 17.12 Uhr. Das waren die ersten Lebenszeichen von den vier Bergleuten, die noch vermisst werden. Die Mühe hat sich gelohnt. Die Leute liegen sich in den Armen. Alles ist glücklich, dass die Anstrengung Erfolg hatte. Sie haben zurückgeklopft. Es geht wie ein Lauffeuer in die Runde. Sie haben zurückgeklopft. Es muss jemand am Leben sein. Wir machen weiter. Wir holen sie raus.
1963. Kennedy in Berlin.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann, ich bin ein Berliner.
Und sein Tod, noch im gleichen Jahr.
Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wir alle haben John F. Kennedy verloren. Worte können in dieser Stunde nicht ausdrücken, was wir alle an Schmerz und Trauer empfinden. In tiefer Erschütterung verneigen wir uns vor dem Toten.
Und Adenauers Tod 1967.
Dauert noch einen Augenblick und jetzt erscheint Lyndon B. Johnson. Meine Damen und Herren, an diesem Platz wäre ihm sonst begeisterter Beifall zuteil geworden. Heute schweigen für den toten Konrad Adenauer. Das Gesicht des Präsidenten, der ist sehr, sehr ernst, kommt hier ohne Mantel im Frack heraufgegangen, wird vom Protokoll geleitet, nickt zur Rechten, nickt zur Linken und geht in der Art, wie man ihn oft hat gehen sehen. Nun in das Portal hinein. Es werden wohl nicht viele Minuten, vielleicht sogar nur Sekunden verstreichen, bis dann schließlich auch der französische Präsident hier vorfahren wird, zusammen mit dem deutschen Staatsoberhaupt.
Prag, 1968.
Guten Morgen, meine Damen, guten Morgen, meine Herren. Erschreckende Nachrichten aus der Tschechoslowakei also. Neben mir im Studio sitzt der Leiter unserer Nachrichtenabteilung. Herr Marquardt, ich glaube, wir sollten die Ereignisse der letzten Stunde noch einmal chronologisch verfolgen.
Ja, die letzte Meldung vielleicht noch dazu. Radio Prag hat den ganzen Morgen über nach dem Bekanntwerden des Einmarsches die Bevölkerung zur Ruhe und Ordnung und Besonnenheit aufgefordert, hat um 4.47 Uhr seine Sendungen plötzlich abgebrochen. Wie dazu aus Wien uns gemeldet wird, hat der Sprecher der tschechoslowakischen Nachrichten Sendung um 4.45 Uhr noch davon gesprochen, dass Prag, wie es dort hieß, von Truppen des Warschauer Paktes besetzt worden sei und dass die Bevölkerung an diesem, wie er sich ausdrückte, traurigen Tag, aber trotzdem die Ruhe bewahren und zur Arbeit gehen sollte. Und mitten in diesem Satz des Sprechers trat dann plötzlich Funkstille ein.
Obwohl in der Tschechoslowakei sofort nach Bekanntwerden der Truppenbewegungen fast alle Fernsprechleitungen zum Ausland unterbrochen waren, gelang es uns vor etwa 1,5 Stunden mit Radio Prag eine telefonische Verbindung zu bekommen. Zunächst meldete sich eine Telefonistin im Funkhaus.
Hallo, bin ich verbunden mit dem Rundfunk in Prag?
Ja, Sie sind verbunden mit dem Rundfunk.
Und haben Sie jemand da für mich, der Deutsch spricht?
Ja, ich spreche ein bisschen.
Ja, aber ist kein Redakteur von Ihnen zu sprechen?
In der Sektion ist noch niemand.
Noch niemand. Wenn Sie jetzt Nachrichten senden, was sagen Sie da bitte?
Wir senden nicht Nachrichten, sondern die Redaktoren aus der politischen Sendung sprechen zu dem Volk.
Und was sagen die?
Sie stehen fest bei Dubček.
Sie stehen fest?
Ja, sie stehen fest bei Dubček und bei dem Präsident Svoboda und bei unserer Regierung, wie wir haben.
Aktuelle Berichterstattung auch im Sport.
Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er noch schneller, der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung. Ja. Sie hat es geschafft! Sie hat es geschafft! Es ist nicht zu fassen! Es ist einfach nicht zu begreifen! Ulrike Beifahrt aus Wesseling hat 1,90 Meter übersprungen. Jubel über Jubel. Sie kann es selbst noch gar nicht fassen. Sie sitzt auf der Luftmatratze und deckt sich im Moment mit ihrem Trainingsanzug zu. Alle Reporter um sie herum, alle schauen und alle Filmkameras sind auf sie gerichtet. Die 16-jährige Ulrike Meifert, die jüngste Teilnehmerin dieses Hochsprungwettbewerbes überhaupt und ich würde fast sagen, die jüngste der Leichtathletik-Wettkämpfe bei diesen Olympischen Spielen überhaupt, hat 1,90 Meter übersprungen im zweiten Versuch.
15 Sekunden sind noch zu spielen, 15 Sekunden trennen den BSC, den deutschen Rekordmeister, von seinem 19. Titel. Die Zuschauer zählen mit. 4, 3, 2, 1 und aus, das Spiel ist zu Ende und Torhüter Robert Merkle hat die Scheibe wütend weggeschlagen. Zuschauer betreten jetzt bereits die Eisfläche und da sehe ich, dass die Uhr bei 2 Sekunden stehen geblieben ist. Das heißt also, 2 Sekunden müssen hier noch gespielt werden und die Zuschauer, sie verharren jetzt im Zählen auf der Zahl 2, so lange bis Schiedsrichter Kampala die Begegnung noch einmal angepfiffen hat und nun ist endgültig Schluss. Die Berliner werfen die Arme hoch, Fans stürmen die Eisfläche und ich kann mir vorstellen, dass der Berliner Schlittschuhclub, dass diese Truppe jetzt Mühe haben wird, die Eisfläche zu verlassen.
Das Haus des Rundfunks.
Der Pölzigbau in der Masurenallee. 11 Jahre lang nach dem Ende des Krieges eine sowjetisch besetzte Enklave in West-Berlin. Dann, überraschend, am 5. Juli 1956 übergibt die sowjetische Militärverwaltung das Haus nach kurzen Vorverhandlungen dem Berliner Senat. Das Haus war äußerlich kaum beschädigt, im Inneren aber eine Ruine. Die Aufräumungsarbeiten und die erste Instandsetzung beanspruchten rund 15 Monate. Am 8. Oktober 1957 nahm der Sender Freies Berlin das Haus offiziell in Betrieb. Der damalige Intendant Walter Gerdes äußerte sich dazu auf einer Pressekonferenz.
Alle anderen deutschen Rundfunkanstalten haben durch Verfügung der Besatzungsmächte in den Jahren 46, 47 das gesamte Rundfunkvermögen übertragen bekommen. Aber das Funkhaus war ja von den Russen besetzt. Und weil die Russen es so lange besetzt gehalten haben, werden wir, das heißt der SFB, entsprechend bestraft. Nämlich der Bund steht auf dem Standpunkt, dass dieses Haus nunmehr Eigentum des Bundes sei und nicht mehr aufgrund dieser Übersatzungsverordnung übertragen werden könne. Diesen Standpunkt hat der Senat Berlin geteilt, irgendeiner Entscheidung im vorigen Jahr. Wir müssen natürlich an unserem Standpunkt festhalten, dass der SFB keinesfalls schlechter behandelt werden kann als der Bayerische Rundfunk, der Nordwestdeutsche oder irgendeine andere deutsche Rundfunkanstalt und dass uns dieses Haus übertragen werden muss.
Der Umzug vom Heidelberger Platz in die Masurenallee begann dann am 2. Dezember 1957. Ehrengast einer Einweihungsfeier am 4. Dezember war Staatssekretär AD Dr. Hans Bredow, den man den Vater des deutschen Rundfunks nennt.
Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass mich der Eintritt in dieses Haus tief ergriffen hat. Sie haben mir, Herr Gerdes, die Möglichkeit gegeben, dieses Haus noch einmal freudigen Herzens zu betreten, das ich einst als verfemter Mann verlassen habe. Dafür danke ich Ihnen herzlich und wünsche dem Sender Freies Berlin viel Erfolg.
Nach dieser Einweihung dauerte es noch ein halbes Jahr, bis das Haus so weit instand gesetzt war, dass der volle Produktions- und Sendebetrieb aufgenommen werden konnte. Die letzten Mitarbeiter verließen das alte Funkhaus am Heidelberger Platz in Wilmersdorf am 29. Mai 1958.
Heute läuft der ganze Betrieb noch bis 1 Uhr nachts.
Ja, wie geht das überhaupt los? Also die ganze eigentliche technische Umstellung.
Ja, die letzte Sendung, die läuft hier um 1 Uhr nachts. Dann werden sämtliche Geräte in den beiden Studiokomplexen, Sendekomplexen, Kötterräumen, Hauptschaltraum unten im großen Sendesaal ausgebaut, werden ins neue Haus gebracht und werden dort neu montiert. Inzwischen werden die Leitungen gemessen, wird alles vorbereitet und um kurz vor 5 Uhr muss der neue Sendebeginn, der neue Sendetag im neuen Haus starten. Da muss alles klappen.
Die Eigentumsverhältnisse am Haus des Rundfunks in der Masurenallee aber blieben noch für Jahre ungeklärt. Erst am 10. Juni 1900 der Vorsitzende des Rundfunkrates, Dr. Franz Suchan, in einer Feierstunde vor Ehrengästen und Mitarbeitern erklären:
Es ist nun fast 9 Jahre her, dass der verstorbene damalige regierende Bürgermeister Dr. Otto Suhr von den Russen dieses Haus wieder übergeben bekommen hat. Und heute nun haben wir die Freude, dass der Sender Freies Berlin Eigentümer dieses Hauses wird.
Nach dem Vorsitzenden des Rundfunkrates nahm der Notar vor den Mikrofonen und Kameras Platz, um die Amtshandlung zu vollziehen, deretwegen man zusammengekommen war.
Nunmehr erklärten die Erschienen die Auflassung wie folgt: Die Bundesrepublik Deutschland und der Sender Freies Berlin sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Grundbuchamt des Charlottenburg von der Stadt Charlottenburg Band 249, Platz 82, 58 und Platz 82, 47 verzeichneten Grundstücken auf die Rundfunkanstalt Sender Freies Berlin, Anstalt des öffentlichen Rechts Berlin 19/08-14 übergeht und bewilligend beantragen die Umschreibung des Eigentums im Grundbuch. Notar wird beauftragt, den Negativbescheid nach § 23 Ziffer 2 des Bundesbaugesetzes und die Bescheinigung, dass ein Vorkaufsrecht nicht besteht bzw. nicht in Anspruch genommen wird, zu beschaffen. Der Notar hat das Grundbuch eingesehen. Die Verhandlung soll zweimal für den Bund und zweimal für den Sender Freies Berlin ausgefertigt werden. Die Verhandlung ist in Erschienen vorgelesen, von Ihnen genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben worden. Herr Minister, darf ich bitten, mit Vor- und Zunahme zu
verstehen. Verstehe, alles bis auf den Einheitswert.
Ja, das ist mir von Ihren Herren so gesagt worden.
Das ist kein
Nein.
Und schon 4 Wochen später legte Bundespräsident Heinrich Lübke den Grundstein für den Neubau des Fernsehzentrums. Am Theodor-Heuss-Platz, unmittelbar an den historischen Pölzig-Bau des Funkhauses anschließend.
Fernsehen im SFB.
In Stichworten natürlich nur, denn Fernsehen im Hörfunk, das lässt sich nur sehr schwer nachvollziehen, zumal wenn es gutes Fernsehprogramm ist. Der SFB ist seit seiner Gründung Mitglied der ARD, der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Sein Anteil am Gemeinschaftsprogramm Deutsches Fernsehen beträgt 8%. Fernsehspiel, Unterhaltung, Dokumentation und Feature, Jugendprogramm und Kinderprogramm, Wissenschaft und Bildung. Dazu das dritte Fernsehprogramm gemeinsam mit Radio Bremen und dem NDR Hamburg, das Vormittagsprogramm und natürlich die Berliner Abendschau, regionaler Zeitfunk mit überregionaler Bedeutung. Eine Art Institution, ein Festpunkt im Tageslauf des Berliner Publikums. Aber mit der Abendschau fing das SFB-Fernsehen nicht an. Es war sogar ein langer Weg von den ersten Versuchen nach dem Krieg aus den provisorischen Studios in der Ringbahnstraße in Tempelhof bis zur ersten Sendung aus den neu erbauten Studios im Deutschlandhaus im Februar 1955. Premiere im Metropol war ihr Titel und sie flimmerte live, das heißt nicht von Band, über die Bildschirme, die damals noch in viel geringerer Zahl in den Berliner Wohnungen standen. Was bleibt festzuhalten aus den 20 Jahren SFB-Fernsehen? Eine lange Reihe bedeutender Fernsehspiele, die zum Teil internationale Erfolge wurden. Zu Anfang, ähnlich wie beim Hörspiel, ein Shakespeare-Zyklus unter der Regie von Ludwig Berger. Dann, nach 1959, viele Theateradaptionen, aber auch Werke zeitgenössischer Autoren, in Inszenierungen bekannter Regisseure wie Nölte, Keutner, Staudte, Lilienthal, Beauvais, Sellner und Lietzau. Zu registrieren bleiben politische Serien und Dokumentationen, die fast um die ganze Welt gingen, beispielsweise nach dem Mauerbau 1961. Zu vermerken ist seit 1968 das SFB-Magazin Kontraste unter der Leitung von Peter Pechel. Und natürlich die Unterhaltung im Fernsehen.
Fernsehen muss mehr zeigen, Hörfunk kann mehr offen lassen. Für uns begann das Fernsehen mit dem Preis für Solo für eine Kamera. Für mich begann es damit, den Kritikerpreis. Drollig kam ein weiterer Preis zustande, den wir Jahre später bekamen für die Sendung Psychedella. Wir hatten nur eigentlich als einziger deutscher Sender noch Schwarz-Weiß-Geräte und von der Funkausstellung ein Farbaggregat übrig, eine Farbkamera. Da mich das ärgerte, haben wir die Sendung zunächst in Schwarz-Weiß aufgezeichnet, haben später mit der einen Farbkamera Farbeffekte hineinpraktiziert. Und siehe da, es sah in Hollywood auf dem Festival aus wie ein besonderes Experiment. Wir bekamen einen wunderbaren Preis für diese Sendung. Paul Kuhn übernahm das Tanzorchester. Wir haben praktisch ihn und das Orchester über das Fernsehen gesponsert, haben hier im großen Sendesaal des Hörfunks, zum Teil gegen den Willen des Hörfunks, Fernsehen macht Schmutz, Dreck und Unordnung, haben im Sendesaal des Hörfunks Pauls Party erfunden und haben das auch jahrelang mit Erfolg gemacht, haben auch dafür dann einen Preis bekommen, die Goldene Kamera. Pauls Party als Hörfunksendung gibt es heute noch. Hörfunk ist offensichtlich haltbarer als Fernsehen. Und wir machen jetzt, wie Sie vielleicht wissen, die Sendung mit Paul im Fernsehen, von der wir sehr oft, sehr häufig Musikaufnahmen auch im Hörfunk senden.
Die Farbe kam von Berlin aus auf die Bildschirme. 1967 auf der 25. Deutschen Funkausstellung.
In der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse, über die zu berichten und die darzustellen sich lohnt. Und weil der Ausdruck stark Druck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss.
Am gleichen Abend vom SFB das erste farbige Gemeinschaftsprogramm der ARD. Ein Galaabend der Schallplatte aus der Halle A des Messegeländes unter dem Funkturm. Es wurde in 11 Eurovisionsländer übertragen. Diese Galaabende der Schallplatte blieben für einige Jahre fester Bestandteil des ARD-Programms und wechselten von Jahr zu Jahr zwischen Pop und Klassik. 1968 waren internationale Stars der klassischen Musik in Berlin zu Gast.
E-Musik im SFB.
Ein technisches Kürzel sozusagen für ernste Musik. Im Gegensatz etwa zu U, Unterhaltungsmusik. Selbstverständlich aber darf E-Musik auch unterhalten und U-Musik darf ernsthaft sein. Die Grenzen sind fließend, die Begriffe verwischen sich oft und sind für Karteien und Archive wohl wichtiger als für das Publikum. E-Musik meint jedenfalls Lied, Kammermusik, auch Oper, besonders aber symphonische Musik.
Wir haben von Anfang an philharmonische Konzerte übertragen. Also wir haben Eigenproduktionen mit Furtwängler noch gemacht und anderen großen Dirigenten des philharmonischen Orchesters. Und das ist auch sehr hübsch vom Nachhinein zu sehen. Diese Aufnahmen wanderten dann in unser Archiv und lagen eigentlich da, Aufnahmen aus dem Titania-Palast. Mhm. Und dann hat die Schallplattenindustrie sich an uns gewandt und hat diese Aufnahmen freigekämpft, sie dann mit ein bisschen Remake in den Handel gebracht und sie laufen heute als Dokumentaraufnahmen in Kassetten der Schallplattenindustrie überall in der Welt und werden glänzend bezahlt.
Sie hören eine Sendung zum Gedenken an Wilhelm Furtwängler, der heute gegen Abend in Baden-Baden verstorben ist. Nach einem Wort des Verstorbenen, das uns seine Stimme in Erinnerung bringt, hören wir die Eroica unter seiner Stabführung.
Ich freue mich, hier in Berlin zu dirigieren. Ist Berlin doch die Stadt, in der ich den größten Teil meines bisherigen Lebens tätig war, in der ich geboren bin und der ich mich gerade seitdem Berlin mehr als irgendeine andere deutsche Stadt zu leiden hat, verbunden fühle. Ich höre mit Freude, dass der Platz für die neu zu errichtende Philharmonie nun endlich gesichert ist.
Die Ehe mit den Philharmonikern ist dann zurückgegangen, als wir keine eigenen Produktionen mehr machten. Die hatten zu viel zu tun oder es wurde zu teuer. Mit dem Radiosymphonieorchester arbeiteten wir erst nur sporadisch. Fest wird es seit den 60er Jahren sein, wo wir dann mit dem RIAS Finanzpartner des Orchesters wurden.
Ja, das war ja erst das RIAS Symphonieorchester. Ja,
darf ich die Geschichte ganz kurz sagen? Das RIAS Orchester geht zurück auf die Musiker der Deutschen Staatskapelle, die bei der Deutschen Staatsoper in Ost-Berlin waren. Eines Tages setzte sich das ganze Orchester nach West-Berlin ab und kriegte hier eine gewisse Garantie des Senats von West-Berlin, wir lassen euch hier leben. RIAS als damals stärkster Sender holte sie sich und zunächst unter Siebert und nachher unter Frickschall war es das RIAS Symphonieorchester. RIAS konnte es allein nicht mehr ernähren, der Senat trat als Geldpate ein, der Bund trat ein und dann entstand nachher die Situation, dass RIAS und wir die Hauptteile und Senat und Bund einen Zusatz für das Orchester.
Im Februar 1963 starb Ferenc Fritschall. Sein Nachfolger als Chefdirigent des Radiosinfonieorchesters wurde 1965 Lorin Marzell. Unter seiner Leitung widmete sich das Orchester besonders der Wiederaufführung bedeutender Werke der Musikliteratur, die über Jahre und oft Jahrzehnte in Vergessenheit geraten waren, wie Berlioz, Romeo und Julia, Robert Schumanns »Das Paradies« und »Die Peri« und das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy.